Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Wir sind ja immer noch dran im Leben von David. Und ich möchte heute ein bisschen weitermachen. Und vor allem möchte ich nochmal auf die Sachen, die wir letztes Mal durchgenommen haben, ein bisschen detaillierter eingehen. Weil es mir einfach wichtig ist, dass wir das Ganze irgendwie einfach können, dass wir es im Ganzen können sehen. Die letztes Mal nicht dabei waren, die sind halt letztes Mal nicht dabei gewesen. Aber ich werde es so gut wie möglich probieren erklären. Aber zuerst möchte ich euch einen Bibelvers vorlesen, wo ich heute wieder mal drüber gestolpert bin. Und wo vielleicht für den einen oder anderen ist, einfach als Ermutigung oder halt hoffentlich für alle. Und zwar aus Matthäus 8, der Vers 17, wo der Matthäus etwas eigentlich zitiert, wo im Jesaja 53 steht. Und mir ist so eingefahren, jetzt auch wieder, also während Ostern und nach Ostern eigentlich auch, was Jesus eigentlich für uns gemacht hat. Das ist einfach gewaltig. Und was wir dürfen haben, durch das, dass er gestorben ist, es ist einfach nur gewaltig. Und in Matthäus 8, Vers 17 steht, ist nur eigentlich ein Zitat aus dem Jesaja 53. Er nahm unsere Leiden auf sich und trug alle unsere Krankheiten. Und ich habe mir so überlegt, als ich den Satz heute gelesen habe, ist mir wieder so voll krass irgendwie eingefahren, weil ich mir manchmal, wieso, jetzt einfach nur für mein Leben, aber ich weiß auch für das Leben von vielen anderen, ist es wie einfach so ein Satz. Man kennt den Satz, man kann zitieren, man weiß, dass es in der Bibel steht, aber ich denke mir so irgendwie, da steht, er trug alle unsere Krankheiten. Und ich meine, es ist ja nicht, wir wissen alle, wenn wir Passion of Christ geschaut haben oder wenn wir am Sonntag uns Gedanken gemacht haben, am letzten über das, was Jesus gemacht hat am Kreuz oder am Karfreitag oder wenn auch immer, dann wissen wir ja, dass in der Bibel steht, man hat Jesus nicht mehr erkannt, oder? Und es gibt keinen Film, nicht einmal Passion of Christ, ich meine, dort erkennst du ihn auch immer noch. Auch wenn er voll hässlich aussieht, aber du erkennst ihn immer noch als Mensch. Aber in der Bibel steht, du hast ihn nicht erkannt als Mensch. Und er hat nicht einfach nur unsere Sünden getragen, er hat nicht einfach nur unsere All das, was wir falsch machen oder falsch gemacht haben in unserem Leben, sondern er hat auch alle unsere Krankheit getragen. Und mir ist eingefahren am Sonntag, wo wir das Abendmahl genommen haben. Zum Beispiel, das Abendmahl ist ja eigentlich einfach ein Symbol, oder? Wir nehmen das eigentlich in Gedenken an das, was Jesus für uns gemacht hat. Und es besteht ja aus zwei Teilen, aus Blut und aus dem Brot, aus dem Körper von Jesus. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir wissen, was Gottes Wort sagt. Weil wir tun uns so schnell den Umständen von dieser Welt oder von unserem Leben oder von all den Sachen, was uns vielleicht auch Ärzte gesagt haben, was jetzt in Bezug auf Krankheit ist. Wir lassen uns so schnell einfach von dem beeinflussen und so schnell von dem irgendwie einnehmen, dass wir uns manchmal gerne nicht mehr trauen, um überhaupt zu denken, dass Gott wirklich alle unsere Krankheiten getragen hat am Kreuz. Dass wir uns gerne nicht mehr trauen, um beten, zum dafür beten, dass wir gesund werden, weil wir wie manchmal nicht präsent haben, was eigentlich Gott sagt, sondern mehr präsent haben, was eigentlich die Welt sagt. Und ich weiss, wir alle haben unsere Sachen in unserem Leben, wo wir wissen, dass sie vielleicht nicht in unser Leben gehören. Wir haben vielleicht irgendwelche Sachen, die in unserem Körper nicht gut sind. Aber ich mag uns einfach ermutigen, oder mir hat einfach den Vers ermutigt, weil es eigentlich nichts anderes aussagt als: Für Gott gibt es keine Krankheit, die er nicht heilen kann. Und das Coole ist, wir wissen auch, dass er will, aber wir möchten ja auch, dass es in unserem Leben einen Effekt hat auf unser Leben. Und ich persönlich glaube, es gibt nichts Besseres, als sich daran zu erinnern, was Gott in seinem Wort sagt, als sich das auch auszusprechen über sich oder über seinen Körper. Und ich finde es so krass, wie viel Mal das in der Bibel steht, dass Gott alle unsere Krankheiten getragen hat. Und bei Jesus siehst du, dass in seinem Dienst, den er hatte, als er auf der Erde war, er hat immer alle Kranken geheilt. Keiner, der zu ihm gekommen ist, hat nichts bekommen. Oder? Wir können nicht sagen, dass er alle geheilt hat, die damals in Israel gewohnt haben. Aber jeder, der zu ihm gekommen ist, hat etwas bekommen. Und ich finde das so krass, wenn du zum Beispiel, nur schon das Beispiel, es gibt ja das Beispiel von dem Typ, der blind ist und Jesus tut ihm so Dreck auf die Augen, oder? Und sagt zu ihm, gang zum Teich Siloam und tu deinen Kopf waschen, oder? Und nachher geht er dort her und tut seinen Kopf waschen, also die Augen waschen, den Dreck wegwaschen von seinen Augen. Und du denkst ja, eigentlich ist es ja völlig blöd, einem blinden Dreck auf die Augen zu tun, dann wird er ja eigentlich noch blinder, oder? Aber es geht, oder? Und es gibt Leute, die haben so einen Akt draus gemacht, sie denken, sie müssen jetzt das auch so machen, sie müssen den Boden spucken, sie müssen ihre Spucke in den Grind reindrücken oder in die Augen reindrücken, was auch immer, oder auf ihre Wunden. Es geht gar nicht um das. Es geht um etwas ganz anderes, und zwar der Teich Siloam, dorthin, wo er geht, um sich zu waschen. Siloam heisst der Gesandte. Und Jesus selber ist ja der Gesandte. Oder? Er ist von Gott gesendet worden. Und eigentlich geht es nur darum, dass wir verstehen, dass Heilung nicht in uns liegt. Oder dass das, was Gott will machen, nicht an uns liegt, sondern an dem, der gesendet worden ist für unsere Krankheit, für unsere Leiden, für unsere Sünden, für all das, was vielleicht scheiße gelaufen ist in unserem Leben oder wo vielleicht noch nicht so ganz rund ist. Und das Coole ist, du musst dir mal vorstellen, der Typ hat seine Hände gewaschen, oder seine Augen gewaschen in dem Teich dort, oder in dem Becken, wo dort war. Das ist nicht so gross. Das haben sie letzte aus, vor etwa 10 Jahren haben sie das ausgegraben in Jerusalem. Und hat seine Augen gewaschen, und das Erste, was er sieht, ist ja der Teich. Wo eigentlich ein Bild ist für Jesus. Oder? Wo wieder einfach nur, Jesus zeigt uns in so vielen verschiedenen Bildern und auf so viele verschiedene Arten, dass auf das, was drauf ankommt, ist, dass wir ihn sehen. Egal, ob es die blutflüssige Frau ist, egal wer das ist. Es ist Jesus, der die Menschen geheilt hat. Es ist nicht der Akt vom Schlamm aufs Auge schmieren. Es ist nicht der Akt vom mit Wasser sich waschen, oder? Was ja auch übrigens ein Bild ist. Und, sondern es geht darum, dass wir Jesus sehen. Und im Bible Study geht es um nichts anderes. Und auch in dieser ganzen Geschichte von David, die ich persönlich extrem interessant finde, ich glaube, vom letzten Bible Study bis zu heute habe ich nicht einmal ein Kapitel weiter können lesen, weil ich es so krass gefunden habe. Und ich werde einfach ein bisschen einen Zusammenhang geben von dem, was wir die letzten 2 Mal angeschaut haben. Vorletztes Mal, haben wir angeschaut, wie der David die Stadt Jerusalem eingenommen hat. Und wir haben eigentlich 3 Bibelverse angeschaut. Das haben wir auch schon in der Grace Academy gemacht. 3 Bibelverse angeschaut, wo das ganze Evangelium drin ist. Und für mich persönlich ist es einer der coolsten Momente bis jetzt, glaube ich, im Bible Study gewesen. Weil einfach alle nur so da gehockt sind und du hast förmlich können Präsenz oder irgendwie das Erstaunen von dem, wie reichhaltig das Gottes Wort ist und wie krass das eigentlich ist, dass Gott überall sein Evangelium versteckt hat, hat, glaube ich, jeder gepackt, der da war. Und mir selber, ich weiß nicht, wie viele Mal das ich über das predigt habe, aber jedes Mal berührt es mich wieder aufs Neue, einfach zum sehen, dass in einer Geschichte, du lesest sie in der Bibel, es ist nur eine Geschichte, wie der König David Jerusalem erobert. Es ist nur die Geschichte. Sie geht nur 3 Verse. Aber in diesen 3 Versen ist in Wörtern, in Ortschaften, in verschiedenen Namen, ist das ganze Evangelium drin. Und es ist einfach gewaltig, wenn du denkst, es gibt ja wirklich Leute, die glauben, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Es gibt ja wirklich Leute, die glauben, dass die Bibel nicht echt gehalten ist. Und wenn du so Sachen siehst, wo viele kommen ja aus dem Hebräischen raus, wenn du so Sachen siehst, mich begeistert es einfach. Und letztes Mal haben wir ja die Geschichte angeschaut von David und von Jonathan. Wo der Jonathan und der David haben miteinander einen Bund geschlossen. Und der Bund, wo sie miteinander geschlossen haben, das haben wir miteinander durchgelesen, das werden wir jetzt nicht heute noch machen. Aber der Bund, wo sie miteinander geschlossen haben, ist ein Bund gewesen, der nicht nur zwischen ihnen gegolten hat. Sondern es war ein Bund, wo sie gesagt haben, hey, wir schliessen den Bund miteinander und der Bund geht weiter von Vorfahren, also von Nachkommen zu Nachkommen zu Nachkommen. Eigentlich haben sie einen Bund geschlossen, wo alle ihre Nachkommen, egal ob es vom Jonathan sind oder ob es vom David sind, alle ihre Nachkommen sind in den Bund eingeschlossen. Wegen euch erinnern. Ja. Oder? Und es hat ja ein einziger Typ gegeben, der überlebt hat, wo zum Saul seiner Familie gehört hat, und der hat Mephi geheissen. Also ihm sein ganzer Name ist, muss ich da zuerst verbinden, Mephibosheth. Und eigentlich haben wir die Geschichte von ihm angeschaut, und ich weiß nicht genau, wie es dir gegangen ist, aber mich selber hat es wieder so begeistert, einfach um das ganze Bild irgendwie zu sehen. Und ihr denkt, das Einzige, was ich nicht erklärt habe, ist, was das Mephibosheth eigentlich heisst. Oder wir haben alles angeschaut, was heisst, die mag die Geschichte können lesen in, wo kann man sie lesen? 2. Samuel, Kapitel 4 bis 9 etwa. Ich glaube, Kapitel 9 ist der grösste Teil. Aber du musst dir vorstellen, für die, die jetzt letztes Mal nicht da waren, der König Saul ist gestorben, gleichzeitig ist der Jonathan gestorben. Und der David ist König geworden. Und der David hat jetzt Jerusalem erobert und nachher kommt ihm in den Sinn, währenddem, dass er auf seinem Thron sitzt, kommt ihm in den Sinn, hey, ich habe einen Bund geschlossen mit dem Jonathan. Der Jonathan war ihm sein bester Freund. Und dann hat der König David gesagt zu einem Diener von ihm, hey, gibt es noch irgendjemand im Land von Israel, der zum Nachkommen vom Jonathan gehört? Weil ich möchte dem Nachkommen, wenn es noch jemand gibt oder wenn es mehrere sind, ich möchte dem Nachkommen Gnade erweisen. Nicht wegen diesen Nachkommen, sondern wegen dem Bund, den ich mit dem Jonathan geschlossen habe. Also auf gut Deutsch, der Bund, den er mit dem Jonathan geschlossen hat, ist weitergegangen auf die Nachkommen, auch wenn der Jonathan gestorben ist. Und zum checken, wer das der Mephibosheth ist, habe ich euch das da kurz aufgelistet. Der Saul, der König Saul, ist der Vater vom Jonathan und der Jonathan ist der Vater vom Mephibosheth. Und der Jonathan war der beste Freund von David und sie zwei, also der David und der Jonathan, haben einen Bund geschlossen. Und der Mephibosheth, wo er 5 war, ist ihm sein Vater und ihm sein Grossvater gestorben. Und dann hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, dass der König gestorben ist, dass ihm sein Sohn gestorben ist. Und alle haben eigentlich gewusst, alle haben im Hinterkopf gewusst, der David ist gesalbt zum König. Und weil der Saul der David die ganze Zeit verfolgt hat, haben alle Leute das Gefühl von ihm, seiner Familie, Scheiße, der David wird König. Wir müssen abhauen, weil wenn der David uns verwünscht, dann bringt er uns um. Und dann ist die Magd mit dem Mephi, oder? Wo er 5 war, ist davon gesprungen, oder? Weil sie so in einen Hast hineingekommen ist und hat ihn runtergehen lassen und ihm sind beide Beine gebrochen und er war gelähmt gewesen. Also beide Füße sind lahm gewesen nachher. Hat nicht mehr laufen, oder? Das ist ihm seine, du musst dir vorstellen. Und nachher sind sie an einen Ort gekommen. Das haben wir alles letztes Mal angeschaut, sind sie an einen Ort gekommen. Und sie sind einfach dort gewesen. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange der Zeitraum gewesen ist, von dem, dass der Saul und der Jonathan gestorben sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo der David den Mephibosheth geholt hat. Und du musst dir vorstellen, der Mephibosheth wird abgeholt von der königlichen, sozusagen, Leibwache. Und er hat das Gefühl, jetzt werde ich umgebracht. Alle, die mit ihm sind, haben das Gefühl, sie werden umgebracht. Aber wir wissen, der David hat ihn holen wollen, wegen dem Bund, den er mit dem Jonathan geschlossen hat. Und hat ihn, und das Krasse ist, du musst dir vorstellen, er holt ja den Mephibosheth. Er holt ihn ab, dort, wo er ist. Er kann nicht laufen, er kann höchstens kriechen, oder? Auch wenn er davon will, abhauen will, er kann ja nicht springen, er ist gelähmt, oder? Er ist gelähmt an beiden Beinen. Er kann nicht abhauen, er ist dort ausgeliefert. Und wir kennen ja die Absichten vom David, aber er hat gemeint, das Gegenteil ist der Fall. Er hat gemeint, der König David will ihn umbringen. Und er hat eigentlich das Gefühl gehabt, dass wenn er jetzt zum König David kommt, dann hackt er ihm den Kopf ab oder er hängt ihn oder was auch immer. Und wir wissen aber, was der David eigentlich hat wollen machen. Der David hat ihn wollen zu sich in den Palast holen. Und das hat er gemacht. Und du musst dir mal vorstellen, der David, das steht in der Bibel, ich erzähle es euch jetzt einfach, weil das haben wir letztes Mal eigentlich alles durchgelesen. Der David holt den Mephi zu sich in den Palast. Und hat zu ihm gesagt, du kannst jeden Tag von deinem Leben an meinem Tisch sitzen. Und du kannst von meinem Tisch essen. Alle Recht, also du hast eigentlich alle Recht, zu meinem Palast zu sein. Und du kannst einfach da an dem Tisch essen, bis du stirbst. Bis an deinen letzten Tag kannst du an dem Tisch essen. Und was ich voll abgefahren finde, ist, der David und der Jonathan, die haben einen Bund geschlossen miteinander. Und du musst dir vorstellen, der Jonathan ist gestorben. Also in dieser ganzen Geschichte, wenn man es jetzt im Bild anschaut, ist der David Gott und der Jonathan ist Jesus. Und Gott und Jesus haben miteinander einen Bund geschlossen. Und Jesus ist gestorben. Aber der Bund gilt nicht nur für die Lebendigen, sondern sie gelten für jeden einzelnen Nachkommen von Jesus. Jeder einzelne Mensch, der sich für Jesus entscheidet, ist automatisch ein Teil von dieser neuen Schöpfung, wo Jesus der Erste war. Und der Bund, wo Gott mit Jesus geschlossen hat, wie der, wo der Jonathan, das ist nur ein Bild im Alten Testament. Das, was der Jonathan und der David gemacht haben, ist das, was Gott mit seinem Sohn gemacht hat. Und wir sind der Mephibosheth. Wir haben es nicht verdient, um am Tisch vom König zu sitzen. Trotzdem hat er uns dort hergeholt. Wir haben es nicht verdient. Wir haben auch nicht den Bund mit Gott geschlossen. Sondern Jesus hat den Bund mit Gott geschlossen. Das heisst, Vertragsparteien ist Gott und ihm sein Sohn. Das heisst, du bist keine Vertragspartei. Das heisst, du kannst den Vertrag auch nicht brechen. Und trotzdem kriegst du alle Privilegien, die Jesus hat, gratis dazu. Ich finde das so abgefahren. Du musst die ganze Geschichte, oder? Der ist gelähmt, oder? Ich habe das so krass gefunden. Wenn du dir vorstellst, er kommt an den Tisch, oder? Der Tisch ist ein Bild für das Kreuz von Jesus, das ist ein Holztisch. Und er sitzt dort her und er ist ja gelähmt an den Beinen. Ihm seine Beine sind automatisch unter dem Tisch. Alle deine Scham, alle deine Versägen, all das, was du nicht richtig gemacht hast, alle deine Schuld, alle deine Krankheit, alles, was du vielleicht auch nicht dafür kannst, ist automatisch unter dem Kreuz. Es muss sich alles, am Kreuz muss sich alles beugen. Es kommt alles unter das Kreuz und das Coole ist, deine Heilungskraft, auch für deine Krankheiten, liegt in dem, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Weil du in einen Bund reinkommst, in einen Vertrag reinkommst, in etwas, wo du nie selber überhaupt das Recht gehabt hättest, zum einen Teil davon sein. Weil wir alle, sagt die Bibel, hätten den Tod verdient. Aber Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Und Jesus hat sozusagen die Sünde auf sich genommen, damit wir Gerechtigkeit von Gott sein können. Und um das geht's eigentlich in dieser ganzen Geschichte. Und was ich euch nicht gezeigt habe, ist, was der Name Mephibosheth heisst. Ich habe es den zwei, drei gesagt, weil sie gefragt haben. Ich habe es auch ehrlich gesagt voll vergessen, um euch zu zeigen. Aber der Name Mephibosheth hat zwei Bedeutungen. Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist. Im Hebräischen sind sie sich nicht ganz klar, welche von diesen beiden Bedeutungen das er hat. Aber ich persönlich glaube, meine persönliche Meinung ist, er hat beide. Aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar ist die erste Bedeutung von ihm, sein Name ist, von Schande regiert. Also auf Englisch Shame, oder? Es kann Schande heissen oder es kann Scham heissen. Es kann sogar Verurteilung heissen. Und du musst dir vorstellen, der Mephi war eigentlich ein Sklave von der Scham. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mephi im Palast war von David. Sogar in dem Moment, wo er im Palast ankommt und vor den König David kommt, oder? Der König David sagt ja nur ihm seinen Namen. Und der Mephi kriegt Angst über. Er sagt, ja, ich bin da, dein Knecht, dein Sklave, ich bin da. Dann können wir alles in der Bibel nachlesen, oder? Und dann sagt der David, stand auf, Mann. Scham soll nicht mit deinem Leben regieren. Du musst dir vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt hat er immer noch das Gefühl gehabt, jetzt ist mein letzter Tag. Meine letzte Stunde hat geschlagen. Ich kann nicht vor dem König bestehen, ich kann nicht vor dem König kommen, weil er wird mich umbringen. Wieso? Weil er ein falsches Bild gehabt hat von dem König. Weil er ein falsches Bild gehabt hat vom König David. Auch wenn der David keinen Bock gehabt hätte auf den Mephibosheth, hätte er ihn trotzdem müssen an den Königshof holen. Wieso? Weil er einen Bund geschlossen hat mit dem Jonathan. Du musst dir mal vorstellen, da kommt es nicht auf deine Gefühle drauf an. Da kommt es nicht auf das drauf an, was du jetzt gerade Lust hast. Oder auf was du jetzt gerade voll Bock hast. Sondern es ist viel etwas Tieferes. Hello! Es fängt damit zu machen, ja. Aber ich war ja letztes Mal dabei. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo er am Palast kommt und auch noch eigentlich drüber hinaus, bis der König David zum Mephi eigentlich sagt, stand auf, ich will, dass du an meinem Tisch essest, bis dein Leben fertig ist, ich will, dass du da bist, in meinem Palast, ich will, dass du da bist, bei meinen Rössern, bei meinen, du kannst einfach alle Bediensteten, alle Leute, die da arbeiten, sind deine Untertanen. Wir haben mal die Geschichte durch, haben wir es durchgelesen? Wir müssen mal die Geschichte durchlesen, das ist so völlig abgefahren. Und bis zu dem Moment hat Scham und Schand und all das, was der Mephibosheth zurückgehalten hat, vielleicht auch ihm seine eigene, das Unvermögen, dass er überhaupt kann laufen, dass er sich auch schon muss schämen, nur schon wie er aussieht, weil er gelähmt ist, dass er sich nicht in die Öffentlichkeit getraut und so weiter. All das hat regiert bis zu dem Zeitpunkt, wo der König David ihn an ihm seinen Tisch hergesetzt hat. Und nachher kommt die zweite Bedeutung von ihm seinen Namen. Und das, die zweite Bedeutung ist, keine Schande mehr. Also auf Englisch, shame no more. Keine Schande oder keine Scham mehr. Und ich glaube, dass Gott in den Namen die zwei Bedeutungen rein tun hat. Und im Hebräischen, sie finden es nicht so cool, wenn ein Name zwei Bedeutungen hat, aber der hat einfach zwei Bedeutungen. Und ich glaube, dass eigentlich das genau das Leben von uns bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Jesus angenommen haben, widerspiegelt. Und unser Leben, nachdem dass wir Jesus angenommen haben. Weil in dem Moment, wo du Jesus annimmst, in dem Moment, wo der Mephi beim König David am Tisch sitzt, hat Scham keinen Platz mehr. Hat Schande, hat Verurteilung, hat alles andere keinen Platz mehr, weil jemand anders gezahlt hat, dass er dort sitzen kann. Ich finde das gewaltig. Also, der David, sind wir nachher mitschreiben, der David und der Jonathan, das war der Hauptpart von letztem Mal, haben den Bund geschlossen. Und das Interessante ist, dass alle Nachkommen vom Jonathan oder auch vom David automatisch von dem Bund profitieren, obwohl sie den nicht geschlossen haben. Obwohl sie eigentlich, rein menschlich gesehen, überhaupt kein Anrecht hätten. Du weißt ja nicht, was hätte. Was hätten der Mephibosheth bis dorthin gemacht? Gut, er war erst 5. Aber was hat er alles gemacht? Das ist so völlig irrelevant. Es ist völlig irrelevant. Am Platz vom König hat jeder Platz, wo in den Bund eingeschlossen ist. Jeder, der Jesus als seinen Erlöser annimmt, hat Platz an ihm am Tisch. Und das Coole ist, oder? Du sitzt am Tisch, ich habe das letzte Mal probiert, wie das Forz-Dingsel, oder wenn du sitzt, sind deine Beine automatisch. Deine Beine, oder? Ein Mephibosheth, seine Beine sind eigentlich einfach ein Bild für Sünde, für Krankheit, für alles, was nicht gut läuft unter der Menschheit. Und das Coole ist, alles ist unter dem Tisch. Und wenn Jesus dir Wenn du, jetzt musst du dir vorstellen, oder? Der Lukas und ich haben so darüber geredet. Er so zu mir, du hast schon auch Bilder, oder? Wenn du das so lesest und so. Dann habe ich gesagt, ja voll, ich sehe vor mir wie ein Film ablaufen. Er so, auf welcher Seite vom Tisch sitzt du, oder? Sitzt du allein am Tisch, oder was und so, oder? Dann haben wir so ein bisschen darüber geredet. Und, was ich das Coole finde, ist, du musst dir vorstellen, du sitzt am Tisch, gegenüber sitzt Jesus, du schaust nicht, Jesus schaut nicht unter den Tisch. Er schaut dir in die Augen. Er schaut nicht auf deine Fehler. Weil er weiss, jemand hat gezahlt. Er selber hat gezahlt für deine Fehler. Hat gezahlt für alle deine Sachen, die nicht gut sind. Und er schaut dir einfach in die Augen. Und in dem Moment, du musst dir auch vorstellen, in dem Moment, wenn du es vielleicht kannst, bildlich vorstellen, so wie der Lukas, so eine völlig abgefahrene, gute, Wie sagt man dem? Vorstellungsvermögen, wie auch immer, Fantasie hast. Kannst du dir vorstellen, wenn Jesus dir in die Augen schaut, was dir sozusagen durch ihm seine Augen durch, oder wie dem Lied, das wir amigs singen, oder? Durch ihm seine Augen, das Einzige, was durchkommt, ist einfach die Liebe, die er hat für dich, weil er gestorben ist, weil er hat wollen, mit dir an dem Tisch sitzen. Du musst dir mal vorstellen, wie gross das eigentlich der Tisch ist. Und trotzdem, für dich, du musst dir mal vorstellen, an dem Tisch sitzen ja Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen. Und trotzdem ist es ein persönlicher Tisch. Weil Jesus so fokussiert ist auf die einzelne Person. Weißt du, wir können uns das nicht vorstellen, wie kann Gott, oder? Es gibt ja so einen Film, wo jemand will beten, und sagt, nein, Gott hat sicher mega viel zu tun, weil es beten ja so viele Leute, oder? Aber wir realisieren nicht, wie gross das Gott ist. Dass er jedem genau gleich persönlich begegnen kann, zu jeder Sekunde von seinem Leben. Abgefahren. Also, der David und Jonathan sind wie Gott und Jesus in dieser Geschichte. Bitte jetzt nicht einfach die ganze Geschichte von David und von Jonathan durchlesen und immer sagen, du, der David ist Gott und der Jonathan ist Jesus. Das ist jetzt einfach nur für den Aspekt von dieser Story. Ist es so. Also, machen wir weiter. Das haben wir eigentlich letztes Mal angeschaut, aber weil ich den Namen Mephibosheth vergessen zu erklären. Ich denke, hängen wir da nochmal eine Session an. Und weil es einfach so eine abgefahrene, gute Geschichte ist, ich mag es einfach empfehlen, zum nochmal durchzulesen. Weil es gibt noch so viel mehr in dieser Geschichte. Ich habe euch gerne nicht alles können erklären, wie sie ins Detail. Was ich heute möchte anschauen, in diesen 15 Minuten oder so, wo uns noch bleiben, ist, wie das wir lernen vom David. Oder was, besser gesagt, dass wir von ihm lernen können. Einfach ein paar Aspekte. Wir haben letztes Mal ganz zum Schluss den Psalm 23 miteinander durchgelesen. Der Psalm 23 und der Psalm 91 sind wahrscheinlich die zwei bekanntesten Psalmen, die es überhaupt gibt. Und sie sind beide vom König David. Und im Psalm 23 kommt ja auch ein Tisch vor, oder? Dort steht, er deckt einen Tisch im Angesicht von deinen Feinden. Oder darum haben wir den, oder darum habe ich gedacht, der Psalm passt gerade mega gut. Und der Psalm 23 ist ja eigentlich etwas völlig Abgefahrenes. Und wenn du willst, um David sein Herz so ein bisschen wirklich spüren, dann langt es nicht, wenn du nur 1. und 2. Samuel lesest oder in der Chronik noch etwas oder in der Könige noch etwas, sondern wenn du wirklich ihm sein Herz willst verstehen, dann musst du in der Apostelgeschichte einen Teil drin, wo über den König David gehen. Aber was vor allem kannst du lesen, sind Psalmen. Und Psalmen, für mich persönlich, ich lese leider viel zu wenig in den Psalmen, muss ich selber zugeben, aber die Psalmen, die der König David geschrieben hat, die zeigen so krass das Herz von Gott. Wenn du es mit der Brille vom Neuen Bund anschaust, ist einfach ist gewaltig. Und du kannst so lang, und ich mag dir das wirklich empfehlen. Mir ist wieder in den Sinn gekommen, meditieren, das Wort meditieren, oder? Viele denken ja, dass das irgendeine fernöstliche oder irgendwie aus dem Buddhismus kommt oder was auch immer. Aber das Wort meditieren kommt tatsächlich in der Bibel vor. Und weißt du, was das Wort meditieren heisst? Wenn man es auf Deutsch übersetzt, das hebräische Wort meditieren heisst, wiederkauen. Mhm. Musst du dir vorstellen, wie eine Kuh, oder? Ja. Eine Kuh, oder? Sie isst etwas, Gottes Wort ist ja wie eine Nahrung für uns, oder? Eine Kuh isst etwas, oder? Und nachher holt sie es wieder auf und kaut es wieder, oder? Schluckt es wieder, holt es nochmal auf, oder? So, das ist eigentlich, der Gedanke vom Meditieren ist eigentlich das. Dass du Gottes Wort, egal ob es am Sonntag vielleicht predigt wird, oder ob du sonst eine Predigt lasest, oder ob du lesest, dass es eigentlich an dir haften bleibt und dass du es eigentlich die ganze Zeit kannst wiederkauen. Oder? Und du musst dir mal vorstellen, ich finde Psalmen zum Beispiel etwas Geniales, um darüber nachzudieren. Der Psalm 23, den haben wir jetzt, lesen wir jetzt nicht, aber der fängt ja so an. Der Herr ist mein Hirte, oder? Und ich finde nur schon in dem Satz, oder? Nur schon in dem Satz kannst du wiederkauen. Erstens einmal zum Beispiel, ich mag euch nur ein Beispiel geben, oder wie das man es machen kann, weil das ist eigentlich das, was wir da lernen vom König David. Wir schauen nachher noch Geschichte an, hat mit den Psalmen zu tun. Aber jetzt überlegt mal, der Herr ist mein Hirte, oder? Zuerst einmal einfach nur wer? Er, der Herr. Er, oder? Und ich meine, du kannst ab einem Satz, ich denke mir manchmal, ist ja voll krass er, oder? Nachher kommst du so voll in die Ruhe, kommst so voll einmal oben ab und überlegst dir, hey, wer genau ist verantwortlich für mich? Wer ist mein Hirte? Er ist es. Oder der Herr ist. Und nachher bleibst du bei dem Wörtchen ist stehen. Ist. Was ist es für eine Form? Ist. Präsenz, genau. Letztes Mal habe ich gesagt, das ist Vergangenheitsform. Dann kommt sie immer zu mir. Das ist im Fall nicht Vergangenheitsform. Oder? Oder ist. Das ist, wie sagt man dem, jetzt. Halt. Jetzt. Gegenwart. Oder? Jetzt genau, in der Situation, wo du bist, ist er dein Hirte. Ich finde das voll abgefahren. Nur schon, wenn du dir überhaupt mal die Zeitformen durch den Kopf gehen lässt. Oder jetzt genau, egal ob du auf dem WC hockst, ob du einen vollen Stress im Auto fahren hast, ob du irgendwo bist, jetzt, und du, oder du bist im Wiederkauen und es kommt nur das Wörtchen in den Sinn und du denkst, jetzt genau. Jetzt, wo ich auf dem WC hock, lass los und lebe. Jetzt, oder? Er ist mein Herr. Er ist mein Hirte, oder? Er bringt mich, du musst dir vorstellen, er bringt mich an gute Weideplätze. Oder wir können das vielleicht manchmal nicht so ganz übertransportieren. Wir können das vielleicht manchmal nicht so ganz übertransportieren in unser Leben, aber du musst dir vorstellen, er bringt dich an gute Weideplätze. Erstens mal, er ist es, oder? Er ist es. Es bist nicht du, der dich selber in Position bringen kannst. Es bist nicht du, der irgendwie der beste Typ ist, wo, oder? Gott schenkt dir vielleicht Ideen, Inspirationen, was auch immer. Ich habe das gleiche Problem. Also wissen wir, was ich meine. Wir machen jetzt weiterlesen mit dem Bibelvers, weil sonst artet es da noch aus. He? Also, im 1. Samuel 21. Im 1. Samuel 21, könnt ihr selber lesen, ich erzähle euch kurz die Geschichte. Im 1. Samuel 21 wird der David verfolgt vom König Saul. Jetzt sind wir zurück, bevor er König ist, oder? Er wird verfolgt vom König Saul und er geht in ein anderes Land. Dort hat es einen König, der heißt Abimelech. Also Abimelech kommt recht viel vor in der Bibel. Das ist eigentlich nur ein Titel wie ein Pharao oder so. Und das ist ein König. Und er Er wird verfolgt vom König Saul, nachher wird er verfolgt vom König Abimelech, nachher wird er noch von einem anderen König verfolgt und dann verhaltet er, hat er schon mal mit David seine Geschichte durchgelesen, wir haben jetzt auch wirklich Strubi-Stories drin, oder? Also nicht nur das mit der Vorhut, aber das auch. Aber Struben ist, er tut wie ein Behinderter. Also ich meine jetzt real, er verhaltet sich wie ein Gestörter, wie ein Behinderter, oder? Damit die Leute ihn eigentlich in Ruhe lassen, oder? Weil sie finden aus, oh, das ist der König David, das ist doch der, von dem haben sie gesungen, der hat 10'000 erschlagen, schau dir mal an, der läuft ja um in die Strasse, der läuft wie ein Obdachloser, oder? Und dann verhaltet er sich noch, oder? Und dann haut er ab. Und am Schluss, vom 1. Samuel 21, hat er Angst. Er hat Angst vom Saul, er hat Angst vor zwei anderen Königen und er haut ab und kommt in eine Höhle. Und so fängt 1. Samuel 22 an. Im Vers 1 sieht man, dass er in eine Höhle kommt. Und jetzt, im Vers 2, den haben wir schon mal miteinander gelesen. Also, ich habe noch einen Teil vom Vers 1 noch reingetan. David floh in die Höhle Adulam, so heisst die, wo er hergegangen ist. Und nachher war er in dieser Höhle. Und dann ist etwas passiert, das haben wir schon mal miteinander angeschaut. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren und andere mit bitterem Herzen. Und er wurde ihr Anführer. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Also, manchmal können wir uns nicht so ganz vorstellen, oder wir lesen das und denken, wow, voll krass, er ist abgehauen in eine Höhle, oder? Und nachher, irgendwie haben die Leute herausgefunden, dass er in dieser Höhle ist, und dann sind die zu ihm gekommen. Ich meine, was sind da für Leute zu ihm gekommen? Irgendwelche Leute. Bedrängte, oder? Das klingt eigentlich noch nett, oder? Also eigentlich der Abschaum von allen Leuten ist zu ihm gekommen. Entschuldigung. 1. Samuel 22, Vers 2. Alle Leute, die verschuldet gewesen sind. Und andere, die noch ein bitteres Herz hatten, zerbrochene Herzen, Liebeskummer, was auch immer. Einfach alles, was jetzt mal nicht so ganz okay ist, ist zu ihm dort in die Höhle gekommen. Er hat Angst gehabt, gerade jetzt im Moment, von 3 Königen. Angst um ihm sein Leben. Und nachher kommen 400 Leute dorthin in seine Höhle. Aber das sind jetzt nicht die ermutigendsten Zeugnisse, die dir erzählen. Das sind nicht die ermutigendsten Leute, hey, König David, oder zukünftiger König David, hey, komm, Mann, jetzt voll Gas, jetzt kommst du wieder auf die Beine, Mann, hör auf Angst haben, Angst ist vom Teufel. Nein, es sind alles Leute, bedrängte, verschuldete Leute, die irgendwelche Probleme haben, oder? Und er ist eigentlich selber schon in der Kacke. Also, die Kacke ist am Dampfen, sagen wir, oder? Oder? Und dann sind sie noch in einer Höhle. Das 400. Und es hat nur ein WC. Oder du musst es vorstellen können. Oder wie der Lukas. Ja, ich weiß. Zwei Ecken hat es. Eine für Frauen, eine für... Es hat nur Männer gehabt. Also du bist jetzt mal so ziemlich voll schlecht drauf. Und nachher kommen da 400 Leute und die sind noch schlechter drauf als du. Und du bist ihr Anführer. Stell dir mal vor... Stell dir mal vor, du bist ein Leiter, oder? Und der Leiter von einer Church, der Leiter vom Ministry Team, der Leiter von der Familie, oder? Stell dir mal vor, du bist der Leiter. Und du selber bist schon voll schlecht drauf. Und dann kommen die Leute, die zu dir in die Gemeinde kommen, die zu dir im Team dabei sind, im Kids-Team, im Welcome-Team, im Ministry-Team, wo auch immer, im Technik-Team, die sind, du bist voll schlecht drauf. Und deine Leute kommen und sie sind noch schlechter drauf als du. Oder? Das ist die Ausgangslage, oder? Könnt ihr euch die Ausgangslage vorstellen? Und das Coole ist, sie machen mal gerade den König David, oder das war schon nicht König, sie machen den David zum Anführer, oder? Und er ist so richtig motiviert, um die ganze Welt einzunehmen, oder? Außer dass er gerade depressiv ist. Also, kannst du dir die Ausgangslage vorstellen? Was genau hat der König David gemacht? Oder dazu war ich ja nicht König. Was hat er gemacht, um die Leute positiv zu beeinflussen und zum aus dieser Kacke rauszukommen, wo er selber drin war? Weil wir alle wissen, wenn wir die Geschichte weiterlesen, er ist offensichtlich rausgekommen. Er ist offensichtlich ein ziemlich guter Anführer geworden. Offensichtlich hat er irgendetwas gemacht, wo diesen Menschen, diesen 400 so gut getan haben, dass sie 400 von ihm seine Helden geworden sind. 400 Leute, die nachher mit ihm das ganze Land regiert haben, ihm seine besten Freunde, ihm seine engsten Vertrauten, sind die 400 Männer, Wo Luther Bedrängte, Verschuldete und solche, die ein kaputtes Herz haben. Letztes Mal haben wir einen anderen Aspekt von dieser Geschichte angeschaut, aber das Mal mag ich jetzt ein bisschen auf das eingehen. Also der David als Leiter hat anscheinend irgendein Geheimnis gehabt, wie er sich selber hat können, aus der Kacke, die am Dampfen war, rausholen. Und alle diese Leute. Dass sie an einen Ort hergekommen sind, dass alle die, du musst dir mal vorstellen, das sind alles zerbrochene Menschen gewesen, die sich da gesammelt haben in dieser Höhle. Das sind alles Menschen gewesen, wie du und ich, wo wir zu Jesus gekommen sind. Alles Menschen, die sich nie das, was sie nachher überkommen haben, hätten können erarbeiten. Sie haben sich einfach dort gesammelt, in dieser Höhle, oder? Und der König David, und darum ist es cool, wenn du in die Psalmen gehen kannst. Der König David hat ein Geheimnis gehabt. Und das Geheimnis haben wir letztes Mal schon angeschaut, oder sogar vorletztes Mal haben wir es schon angeschaut, was genau sein Geheimnis war. Er hat Gott so gut kennt, dass er genau gewusst hat, was er machen muss in dieser Situation. Also, wenn du selber schlecht drauf bist, was machst du? Verstehst du, das ist nicht einfach nur ein David sein Geheimnis, sondern das ist das Geheimnis, das du selber auch hast. Wenn du schlecht drauf bist, was machst du? Was ist deine erste Adresse? Was, wie machst du es genau? Oder? Dann schaust du einfach Jesus an. Wie machst du es? Was machst du in dem Moment? Was machst du, wenn du weißt, dass du Verantwortung hast über andere Leute, aber du bist eigentlich voll schlecht drauf? Und du willst den anderen Leuten jetzt nicht unbedingt zeigen, dass du schlecht drauf bist. Oder vielleicht willst du nicht unbedingt, dass die anderen so schlecht drauf sind, aber du merkst, die anderen sind schlechter drauf als du. Was machst du in einer Situation? Du musst dir vorstellen, die Situation war nicht easy gewesen. Wir lesen es, es ist ein einziger Satz in der Bibel, ein Vers. Wir lesen es und denken, ah, voll krass, und wow, nachher sind es, wow, nachher sind es auf einmal 600 gewesen, wow, nachher, ah, voll krass, das sind die Helden von David, und ah, ja, voll krass. Oder? Wie wenn es innerhalb von einer Stunde passiert gewesen wäre, oder? Aber das Coole ist, dass der David in allen erdenklichen Lebenssituationen Psalmen geschrieben hat. Und er hat einen Psalm geschrieben, zwei sogar, Psalm 34 und Psalm 57, wo er da war, in dieser Höhle, mit diesen Leuten, die alle voll nicht gut drauf waren. Und ich persönlich glaube, dass diese zwei Psalmen uns zeigen, was der David gemacht hat. In dieser Situation, dass nachher aus diesen Leuten ihm seine Helden geworden sind und aus ihm der König, der beste König, den Israel jemals gehabt hat. Und jetzt lesen wir kurz den Psalm 34. Der Anfang, da sieht man, dass der Psalm dort geschrieben worden ist. Von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm wahnsinnig gestellt hatte. So fängt der Psalm an, oder? Wie, dass ich den Psalm gefunden habe, ich habe einfach Abimelech eingegeben und dann, ah, das ist ein Psalm, wo der Name vorkommt, oder? Ist cool, dass du heute die Möglichkeit hast mit dem Internet. 1. Samuel 21, Vers 10 bis 15 steht das, was da passiert ist. Also, es ist unmittelbar, genau die Story, die wir jetzt eigentlich miteinander, oder die ich jetzt euch ein bisschen so verblümert, da ausgeschrieben habe, wo sie in dieser Höhle sind, und alle sind schlecht drauf. Und der David hat den Psalm geschrieben, und ich weiss, etwas, der David hat er nicht in dem Moment aufgeschrieben. Sondern der David hat nicht gewusst, was er machen soll. Wahrscheinlich. Weil er gewusst hat, ich bin schlecht drauf, meine Leute sind schlecht drauf. Aber er hat etwas gewusst, Gott ist nicht schlecht drauf. Also, wo gehe ich her? Ich gehe zu Gott. Und wie mache ich das? Ich fange an zu worshipen. Der David war der absolute Wahnsinns-Worshipper. Und ich weiss, wir tun uns vielleicht manchmal schwer, wir sagen, oh, die Musik gefällt uns nicht, das ist zu laut, das ist zu leise, oh, der Stil gefällt uns vielleicht nicht, es kommt gar nicht auf das drauf an. Es kommt auf dein Herz drauf an. Aber manchmal ist es einfach gut, für mich persönlich, jeden Sonntagmorgen, wenn ich mich ausrichte, egal ob es mit Sound ist oder wie auch immer, einfach auf den Jesus. Und ich weiss, man kann es auch vergeistlichen, man kann es auch, was weiß ich, was drumherum bauen, um Worship und was auch immer. Mir geht es einfach darum, der David hat sich ausgerichtet und ich persönlich glaube, dass er den Psalm gesungen hat. Er hat seine E-Gitarre vorgenommen. Alle sind schlecht drauf gewesen. Und dann hat er angefangen mit dem Psalm. Und jetzt, wir lesen nur ein paar Verse aus dem Psalm, aber du siehst, was der Fokus war, den der David hatte. Und du musst dir vorstellen, da sind 400 Leute in der Höhle. Und der David fängt an zu singen, in der Höhle hat es gute Akustik. Der David fängt an zu singen und etwas passiert mit diesen Leuten. Psalm 57 könnt ihr dann selber durchlesen. Der hat auch dort, hat er dann gerade noch angehängt, der denkt, ich bin so im Flow, hey, das läuft, Mann, Keyboarder kommt gerade auch noch daher, hey, was läuft, weißt du? Zumal sind alle gut drauf gewesen, haben eine Band formiert und hat noch Psalm 57 auch noch geschrieben oder gesungen. Also lesen wir das mal. So fängt es an. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Das ist nur der erste Satz. Also stell dir mal vor, wir haben kein Problem zum Lobpreis machen, zum Worship machen, wenn wir gut drauf sind. Aber der David war nicht gut drauf. Und so fängt es an, verstehst du? Der David war eigentlich nicht gut drauf und darum sagt er das. Ich will Gott alle Ehre geben, ich will ihn loben und preisen, jede Zeit, egal ob ich schlecht drauf bin oder ob ich gut drauf bin, ob es gerade gut läuft oder ob es schlecht läuft. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Immer. Egal, ob gut oder schlecht. Oder das, was bei uns passiert ist, wenn wir gut drauf sind, dann fangen wir an worshipen. Wenn wir schlecht drauf sind, dann fangen wir an Gott anklagen. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Noch geht es weiter. Kommt, oder? Zu wem sagt er das? Schau, von den 400 Leuten, die mit ihm dort sind. Kommt! Wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist, oder? Und alle denken sich, hey, bist du blöd? Hey, bist du schizophren? Merkst du nicht? Weißt du, was ich meine, oder? So kommst du dir manchmal vor, oder? Wenn du das aussprichst, was Gott sagt, obwohl es nicht so schon ist, oder sichtbar ist, dann schauen die Leute manchmal an, du hast schon eine Ecke ab, Mann. Der andere ist am Sterben wegen Krebs und du kommst, hey, du bist kalt im Namen von Jesus, oder? So kommst du dir manchmal vor, oder? Und der David fängt an zu singen und wahrscheinlich hat sich die Hälfte der Leute gedacht, also, vielleicht ist es nicht klar gewesen, wie wir kommuniziert haben. Vielleicht hast du es eher auf der Sachebene verstanden, aber uns geht es wirklich schlecht. Kommt, wir oder er sagt, hey, komm alle miteinander. Wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen, oder? Wir lesen es am so und denken, ja, ein cooler Psalm. Nachher weiter. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Oder merkst du, was passiert? Währenddem, dass sich der David ausrichtet und er singt es laut, damit es alle hören, damit bei allen der gleiche Effekt passieren kann. Der David hat ihm seinen Fokus nicht auf die Menschen, weil er weiss, wenn ich und die Menschen jetzt da sind, wenn ich den Fokus auf den Menschen habe, dann kommt es nicht gut, weil die sind alle nicht gut drauf. Wenn er den Fokus auf sich selber hat, dann kommt es auch nicht gut, weil er ist auch nicht gut drauf. Aber wenn er den Fokus auf Gott richtet, dann kommt es gut. Und er fängt sich selber an zu predigen und er macht es nicht nur für sich selber, sondern er macht es für alle, die dort sind. Und währenddem er dran ist, passiert etwas. Ich suchte die Nähe des Herrn und er hat mir geantwortet. Er rettete mich aus aller Angst. Zwei Sätze vorher steht noch. Er hat so Angst gehabt vor diesen Königen. Oder? Und währenddem er ausgesprochen hat, wie gut das Gott ist, hat keinen Platz mehr gehabt. Hast du Psalm 34 genommen oder will auch immer das für dich passt. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Sind wir schon wieder bei dem Wort Scham, oder? Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude, oder? Du musst dir mal vorstellen, der David im Worship, oder? Und irgendwann, das war in der Höhle, oder? Das ist wie 2. Korinther 3, oder? Wo steht, wenn du Jesus anschaust, wirst du verwandelt ins gleiche Bild wie er, oder? In dem Moment, wo du den Fokus auf ihn richtest, oder? Wirst du verwandelt und die Leute rundherum können es sehen. Die Leute sehen es an deiner Ausstrahlung, in deinem Gesicht, in deinen Augen, wo auch immer. Vielleicht hat auch der David angefangen zu strahlen. Alle haben gedacht, wow, die Hölle ist auf einmal so hell. Oh mein Gott. Der David ist im Strahlen, oder? Und sie haben angefangen mit ihm zu singen. Als es mir schlecht ging, oder? Jetzt ist schon Vergangenheitsform. Rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Aus aller Not. Also es ist kein Problem, wenn es dir schlecht geht, zu Gott gehen. Weil er weiß ja, wie es dir geht. Oder manchmal haben wir so ein bisschen das Gefühl, wir können nur zu Gott gehen, wenn es uns gut geht. Oder wir sagen Gott nicht, dass es uns schlecht geht. Oder? Wie wenn er es nicht wüsste. Du kannst zu Gott gehen und du kannst mit ihm so reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Du kannst zu Gott gehen und du kannst dich auslassen über alles. Es ist eigentlich gar kein Problem, weil er weiß es ja. Oder? Aber das Coole ist, er hörte mich und befreite mich aus aller Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Furcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Und nachher redet er wieder zu den anderen 400. Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Ein gewaltiger Psalm, oder? Er ist noch recht lang. Jetzt kommt das Beste. Also hier nur noch ein Satz. Selbst junge und starke Löwen können ihren Hunger nicht stillen, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen. Also, jetzt haben wir den Teil von dem Psalm gelesen, oder? Wir haben immer noch die Szene im Kopf, wo der David drin ist, oder? Und jetzt lese ich das, und ich weiß nicht genau, was bei dir abgeht, ich weiß, was bei mir abgeht, weil ich es heute ja auch schon durchgelesen, alles, oder? Aber was ich gewaltig finde, ist, wie du merkst, der David, ihm sein Fokus ist so krass auf Gott. Und es ist eine Situation, die überhaupt nicht einfach ist. Der David hat übrigens auch einen Psalm geschrieben, wo er Ehebruch begangen hat. Der David hat Psalmen geschrieben, egal ob es ihm gut gegangen ist oder ob es ihm schlecht gegangen ist. Weil er Gott kennt hat und weil er gewusst hat, woher er das gehen muss. Und das Coole ist, etwas ist passiert. Oder? Und was Coole ist, der David hat Gott kennt und darum hat er die Psalmen können schreiben, wo eigentlich ihm sein Mindset, alles was er ist eigentlich neuer Bund gewesen. Aber er hat immer noch im alten Bund gelebt. Oder darum steht da auch, aber wer die Nähe des Herrn sucht, dem wird nichts Gutes fehlen, oder? Und das, was wir jetzt dann das Problem haben, denken, ja, aber was ist, wenn ich die Nähe vom Herrn nicht suche? Aber was ist, wenn ich nicht nahe bei Gott bin? Wie bin ich nahe bei Gott? Bin ich genug nahe bei Gott? Kennen wir die Gedanken, oder? Das ist wie Psalm 91. Wer unter den Schwingen des Allmächtigen, bin ich unter den Schwingen? Bin ich nicht unter den Schwingen? Wie komme ich dort unter die Schwingen, oder? Oder Hoffnung für alle, wer unter dem Schirm des Höchsten ist. Wie komme ich unter den Schirm? Wie groß ist der Schirm überhaupt? Bin ich schon drunter, bin ich nicht drunter, oder? Also ich kann dich einfach beruhigen, wenn die Psalmen lesest, denk immer dran, dass Jesus für all das gezahlt hat. Du bist immer unter den Schwingen von Gott. Du bist immer unter dem Schirm von Gott, nicht weil du gut bist, sondern weil Jesus dich dort her platziert hat. Du bist immer in der Nähe von Gott, weil Jesus in deinem Leben hast. Verstehst du, der Heilige Geist lebt in dir, also viel näher als in dir sie. Ist schwierig. Also du bist schon dort, oder? Das Coole ist, du kannst die Sätze umformen, oder? In neue Bund rein, oder? Du kannst sagen, hey, voll cool. Mir wird nichts Gutes fehlen, weil ich bin immer näher beim Herrn. Es hat nichts mehr mit meiner Performance zu tun, es hat nichts mehr mit dem zu tun, was ich mache, oder wie viel, dass ich bete, oder wie viel, dass ich Lobpreis mache. Du kannst es einfach wissen. Aber das Coole ist, wenn du dir das bewusst wirst, oder? Weißt du, wir sind ja alle gerecht. Wir sind alle geliebt. Wir sind alle bevorzugt von Gott. Wir haben alle den Segen von Gott bekommen, weil Jesus für uns gestorben ist. Aber das Problem liegt nicht bei Gott. Das Problem liegt bei uns, dass wir uns so selten bewusst sind, was wir eigentlich haben. Oder? Weil es gibt so viele Leute, die glauben nicht, dass sie gerecht sind, aber trotzdem ist der Fakt, biblisch gesehen, jeder, der an Jesus glaubt, ist gerecht. Jeder, der an Jesus glaubt, ist in der Nähe von Gott. Aber nicht jeder spürt es, nicht jeder weiß es, nicht jeder hat das Gefühl, dass er es ist. Aber wenn du das aussprichst, was Gottes Wort ist, dann passiert etwas. Psalm 57 könnt ihr selber durchlesen. Der ist auch ähnlich wie der Psalm 34. Aber ich mag euch einfach nur zeigen, wie kannst du eigentlich vom David lernen? Egal was für eine Situation, dass du drin bist. Ob du Stress hast daheim, ob deine Ehe gut ist oder schlecht. Dein Punkt ist, dass du zu Gott gehst. Dass du ihn ins Zentrum stellst. Oder das ist das, was eigentlich der David gemacht hat. Er hat Gott ins Zentrum gestellt. Von diesen 401 Männern, die dort drin sind. Er hat Gott ins Zentrum gestellt und es ist etwas passiert mit diesen Leuten, oder? Vielleicht nicht bei allen genau gleichzeitig. Vielleicht sind nicht alle als Helden rausgelaufen. Aber weißt du was? Der David ist mit denen Tag ein, Tag aus. Der war mit denen so nah unterwegs gewesen und hat in dieser Zeit so viele Psalmen geschrieben. Also kannst du davon ausgehen, die haben ein Worship-Konzert am anderen gehabt. Von einer Höhle zu der anderen, oder? Also eine Goa-Party nach der anderen. Scheiße. Und weil es da Berg gibt, Goa-Party, sie sind in Höhlen, da ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Das ist nicht gemeint mit dem, aber sie haben sich ausgerichtet auf Gott, oder? Und ich meine, das sind Leute rausgekommen. Wenn das lesest, wenn du durchlesest, oder? Im letzten Kapitel vom 2. Samuel kannst du die Helden durchlesen, oder? Und im zweitletzten Kapitel, das sind Helden gewesen. Ich meine, da kannst du durch, oder? Einer hat mit einem Stecken 800 Leute verschlagen, oder? Bis er so einen Krampf hatte in der Hand, dass der Stecken nicht mehr wegnehmen kann von deiner Hand, oder? Ja, egal, mal heim, oder? Einer allein, oder? Und das war der geringste gewesen unter den Helden, oder? Du denkst, das ist shit, hey. 300, das hast du schon mal den Film gesehen. Ich meine, ja, egal. Männer, haben schon mal einen Film gesehen? In dem Film hat es für mich die beste Antwort zum Teufel, die es überhaupt noch gibt. Als kennt ihr den Film, oder? Richtig fette Schlacht. Der König von Persien, der aussieht wie grusig. Ist so ein Reis, sieht das wie der Goliath. Der kommt und er greift mit einer Milliarde von Menschen. 300 Spartaner an. Und die Spartaner sind alles Helden von David gewesen, oder? Die metzeln einfach einen nach dem anderen ab, oder? Und irgendwann kommt der König von Persien drauf, schaut mal, die sind ja mega wenig, wir sind ja mega viel. Und das ist eigentlich mega schade, weil es gehen so viele Leute drauf, aber dass nur von ihm Leute drauf gehen, hat er irgendwie ausblendet, oder? Dann will er mit dem König von diesen Spartanern verhandeln, oder? Der heißt Legolas, oder? Legolas ist von der Ringe. Und er kommt auf jeden Fall an die beste Szene, oder? Dann kommt er da vor den Typ, oder? Der ist König von Persien. Und der König, also, der ist ein rechtes Tier, aber er ist extrem viel kleiner als der König von Persien, oder? Und dann sagt der hässliche König von Persien, das ist für mich der Teufel, der andere ist für mich der, der gecheckt hat, wer er ist in Jesus, sagt zu ihm, hey, voll easy, du musst nur vor mir auf die Knie gehen. Und wir lernen euer Leben, oder? Und ihm seine Antwort, wir müssen den Film mal schauen, ihm seine Antwort ist der Oberhammer. Und dann sagt, ich habe da so einen üblen Krampf im Oberschenkel. Vom Abmetzeln deiner Männer. Ich kann nicht in die Knie gehen. Das ist so geil. Wir schauen es mal miteinander. Also nur wir Männer natürlich. Für Frauen ist es nicht. Hey! Okay, nicht alle Frauen, nicht alle Männer. Also, Gott ist ins Zentrum gerückt. Die restlichen Sachen, die ich vorbereitet habe, schauen wir nächstes Mal an.